Herzlich willkommen beim BeziehungsinvestorInnen-Podcast.
Wir sind Marielle und Mike.
Und wir sprechen hier über Finanzen, Familie und Liebe.
Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast.
Hallo und herzlich willkommen im BeziehungsinvestorInnen-Podcast zu einer neuen Folge, die vermutlich etwas anders wird als gewohnt, denn es wird nur am Rande ums Geld gehen, sondern es geht um die Gesundheit. Wir möchten euch einen Einblick geben in unsere letzten knapp 2 Monate, in die Geschichte, die wir erlebt haben diesen Sommer, damit ihr hoffentlich was daraus lernen könnt, damit vor allem all eure Fragen beantwortet sind, die ihr uns geschickt habt. Das war nämlich eine ganze Menge. Ich würde sagen, wir starten direkt rein, und zwar damit, Mike, erzähl doch bitte einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal, was überhaupt passiert ist ab dem 20. Juli.
Ja, von dem 19. auf den 20. Juli hat sich von einem auf den anderen Tag unser Leben komplett geändert. Das lag daran, dass ich nachts um 1:03, 1:04 einen Schlaganfall hatte, einen Kleinhirninfarkt.
Okay, das sind jetzt noch nicht die ganze Chronologie der Ereignisse.
Da hast du auch nicht gefragt, sondern es ging darum, was passiert ist. Und das ist das, was passiert ist.
Okay, dann erzähl mal ein bisschen mehr, was dann passiert ist.
Naja, ich bin halt aufgewacht, weil mir sehr, sehr schwindelig war. Es hat sich in meinem Traum alles gedreht und ich wusste, bin davon einfach aufgewacht und habe dann festgestellt, dass es nicht mein Traum ist, der sich gedreht hat, sondern dass mir tatsächlich schwindelig ist. Ich hatte so einen Drehschwindel. Und habe einfach gemerkt, irgendwas stimmt überhaupt nicht. Daraufhin habe ich mich durchgetestet. Also das heißt, ich habe einmal geguckt, wie verhält sich denn meine Arme und habe festgestellt, dass wenn ich die Arme in die Luft strecke, mein rechter Arm einfach nach unten fällt. Und dann habe ich festgestellt, dass der Arm sich so anfühlt, als hätte ich draufgelegen und er wäre so blutleer und die Hände würden ins Gelenk reinfallen.
Und so als wäre der Arm eingeschlafen. Oder anders?
Ja, so als wäre er eingeschlafen, so als hätte ich auf meinem Oberarm gelegen und quasi das Blut abgedrückt. Als wäre er blutleer. Ne? Man kennt das eigentlich, wenn man ein bisschen komisch liegt. Oder ich kenne es zum Beispiel auch aus meinem sportwissenschaftlichen Studium. Da werden ja solche Tests auch mal durchgeführt, wie man sowas machen kann. Und ja, das war die eine Sache. Dann hat sich meine rechte Gesichtshälfte so angefühlt, als wäre ich gerade bei meiner Zahnärztin rausgegangen und hätte eine Betäubung gehabt. Und meine Sprache hat sich ein bisschen komisch angefühlt. Also ich habe im Bett gelegen und habe einmal gegrinst und dann mit mir ein bisschen Selbstgespräche geführt und das hat alles nicht so gepasst. Und mein letzter Test war dann, dass ich mich aufgesetzt habe und geguckt habe, ob dann der Schwindel weggeht, und das war nicht der Fall. Ja, und dann habe ich dich geweckt.
Und dann warst du etwas perfekt. Hab ich gedacht, ja, was erzählt denn der jetzt? Der träumt doch. Weil du zu mir meintest, Marielle, ruf einen Krankenwagen. Und ich habe mir gedacht, was? Also, ich rufe doch jetzt nicht einfach einen Krankenwagen, nur weil du mich nachts um 1 kurz trittst und mir das sagst. Ich war vollkommen im Schlaf. Und ja, nachdem du mich dann 2-mal bestätigt hast, dass ich das wirklich tun soll, habe ich es dann halt doch gemacht, ja?
Genau. Und ja, dann hattest du erst noch die Nummer vergessen.
Ich hatte nicht die Nummer vergessen, aber ich habe einfach gedacht, okay, soll ich jetzt wirklich 112 anrufen? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht ernst genommen. Ich habe mir gedacht, naja, also ein bisschen schwindelig ist mir auch manchmal, gell?
Genau, aber es war halt mehr als der Schwindel und es keine 2 Minuten später hat dann der Rettungsdienst auch bei uns oben im Dachgeschoss gestanden.
Da muss man sagen, wir wohnen echt quasi neben dem Krankenhaus, gell? Also der Weg ist wirklich nicht weit, von daher war das kein Wunder, dass die so super schnell waren. Mir kam es vor wie eine Ewigkeit. Ich habe da angerufen, dann habe ich unten gewartet, weil ich nicht wollte, dass sie klingeln, damit die Kinder nicht aufmachen, und habe quasi aus dem Fenster geguckt und gewartet. Und ich habe die ganze Zeit mir gedacht, okay, kann ich ihn da oben alleine lassen? Sollte ich vielleicht nochmal hochgehen? Aber dann verpasse ich es vielleicht. Also für mich hat es sich angefühlt wie 15 Minuten.
Ja, naja, auf jeden Fall waren die dann da. Die haben die Sachen durchgecheckt und die haben dann auch gesagt, dass ich mit einem Stroke, also mit Verdacht auf Schlaganfall, ins Krankenhaus gebracht werde. Und ja, da ging dann in der Notaufnahme die Routine quasi durch. Also die haben ein CT gemacht, um quasi erstmal zu gucken, wie groß ist das Ausmaß, da wurde jetzt nichts entdeckt, aber die Einschränkungen blieben eben und ja, am nächsten Tag waren sie dann eigentlich auch schon fast wieder weg. Und ich habe dann die Option bekommen, das ambulant machen zu lassen, nachgucken zu lassen im MRT oder das eben im Krankenhaus zu tun. Da ich mir aber relativ sicher war, dass es ein Schlaganfall war, den ich da gespürt habe, habe ich halt gesagt, ich möchte gerne im Krankenhaus bleiben und das da überprüfen lassen.
Weil sie auch gesagt haben, ein ambulanter MRT-Termin wirst du halt erst in ein paar Monaten bekommen.
Genau,
gell?
Genau, das würde lange dauern und aber es könnte halt, die Symptome waren nicht so richtig eindeutig. Und es hätte halt auch Migräne oder irgendwas anderes aus ihrer Richtung sein können.
Flüssigkeitsmangel.
Ja, aber ich war der Meinung, das hätte abgeklärt werden sollen. Und dann hat der MRT aber nicht an dem Donnerstag stattgefunden, sondern erst an dem Freitag. Und auf dem Weg zum, oder als ich quasi an dem MRT war, habe ich die Symptome, die ich in dieser Donnerstagnacht hatte, nochmal gehabt. Aber stärker und dann nicht auf der rechten Seite, sondern auf der linken Seite. Und im MRT kam dann eben auch raus, ja, es war ein kleiner Hirninfarkt, worauf ich dann erstmal auf die Intensivstation verlegt wurde.
Ja, und dann ging das muntere Rätselraten los, dann ging es an die Ursachenforschung und dann warst du noch 10 weitere Tage im Krankenhaus. Du warst insgesamt 12 Tage dort.
Genau. Und dann ging es auch direkt in die Reha. Also die haben auf der Intensivstation schon den Reha-Platz beantragt. Und
ich habe den beantragt eigentlich.
Nein, erstmal das Krankenhaus das Ganze beantragt, weil hättest du das gemacht, dann hätten wir den nicht bekommen. Sondern dann wäre es nicht so schnell gegangen. Also das Krankenhaus hat gesagt, das muss jetzt gemacht werden. Und deswegen lag das auch schon direkt beim Sozialdienst. Genau. Dann war, also nach dem Krankenhausaufenthalt war dann Reha und danach kam dann nochmal eine OP, aber da werden wir bestimmt gleich noch bei deinen Fragen hinzukommen. Genau, und insgesamt sind dann knapp 7 Wochen vergangen von Schlaganfall bis ich bin jetzt wirklich wieder zu Hause.
Genau, 7 Wochen, die genau in die Sommerferien gefallen sind. Also als es passiert ist, waren noch 2 Tage, in denen unsere Kinder betreut waren, an dem Donnerstag und an dem Freitag. Und auf dem Weg, als ich den Kleinen abgeholt habe, hast du mich angerufen an dem Freitag und gesagt, es war ein Schlaganfall. Das heißt, damit war klar, unsere Ferien werden anders als geplant. Und zurückgekommen bist du 2 Tage, bevor unser Großer dann seine Ferien beendet hat. Somit warst du tatsächlich die kompletten Sommerferien weg.
Ja, das stimmt wohl. Und damit waren auch alle Pläne, die wir und unsere Familien gemacht haben, die waren dann alle weg, ja.
Und wir hatten echt einen super durchgeplanten Sommer, gell? Weil wir wollten es ja hinkriegen. Wir hatten ja so, dass die Kinder zuerst der Kleinen, dann der Großen 3 Wochen frei hatten. So, und daher, wir wussten ja, wir haben 6 Wochen immer ein Kind zu Hause und hatten groß kleine Urlaube geplant, Ausflüge und so, damit wir trotzdem zum Arbeiten kommen. War alles dahin. Naja, dann würde ich sagen, wir gehen mal in die Fragen. Wir fangen mal an, ich habe das ein bisschen geclustert. Die ersten Fragen sind tatsächlich zur Gesundheit vorher, denn es haben mehrere gefragt, ob du vorher irgendwas gemerkt hast, also ob du irgendwie die Tage vorher schon gemerkt hast, irgendwas ist anders, ob du im Nachhinein sagst, okay, es hat sich angekündigt.
Nein, es hat sich überhaupt nicht angekündigt. Ich hatte 2,5 Stunden vorher, also um 22.30 Uhr, hatte ich schon mal einen kleinen Drehschwindel, der hat aber nur so 10 Sekunden angehalten und dann war der auch, also dann war der auch einfach wieder weg. Und dem habe ich nichts beigemessen, überhaupt nichts, sondern habe dann gesagt, okay, ich lese jetzt mein Buch und dann lege ich mich hin und schlafe. Also
du hast mir ja auch nichts gesagt.
Nein, ich habe, wie gesagt, ich habe dem überhaupt keine Relevanz zugemessen. Also es waren ungefähr 2,5 Stunden vorher, war so ein kurzer Drehschwindel, wirklich nur so 10, 15 Sekunden. Im Nachhinein mit allen Symptomen und mit aller Aufklärung, die jetzt passiert ist, ist mein Tipp, dass zu der Zeit das Blutgerinnsel die Herzseite gewechselt hat. Aber ich weiß auch nicht, was das dann 2,5 Stunden lang weiter zirkuliert hat. Also es passt so von der Dauer her auch nicht. Aber ja, 2,5 Stunden vorher war dieser Drehschwindel und ansonsten gab es überhaupt gar keine Vorwarnung.
Ja. Da kommen wir auch gleich, du hast jetzt gerade schon das Blutgerinnsel von der einen zur anderen Herzseite gesagt. Die Frage, die mehrfach kam, konnte man mittlerweile sagen, warum du einen Schlaganfall hattest? Kam was bei der Ursachenforschung raus? Denn eigentlich bist du ja viel zu jung für sowas.
Genau, also eigentlich ist es total untypisch. Und man muss jetzt auch sagen, es ist nicht vollständig geklärt, sondern, also was man jetzt rausgefunden hat, ich habe seit der Geburt einen Tunnel zwischen der rechten und der linken Herzseite. Es ist so, dass das jedes Baby im Bauch hat und durch den Geburtsvorgang, durch den Druck, der auf den Brustkorb ausgeübt wird, legen sich dann eigentlich Membranen im Herz über diesen Tunnel drüber und dann ist der geschlossen.
Ich habe aber gelesen, 30% der Leute haben vermutlich diesen offenen Tunnel. 30%, also.
Genau. Also, es ist ja zum Beispiel so, dass jeder Kaiserschnitt hat ja nicht diesen Druck während des Geburtsvorgangs. Also, das heißt, die dürften eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, alle diesen Tunnel im Herzen haben.
Ach, krass.
Ja, okay. Beim Kaiserschnitt hast du nicht den, also dadurch, dass der Geburtsvorgang quasi fehlt, sondern das Baby ja direkt aus dem Bauch herausgeholt wird, fehlt ja diese Zusammendrücken des Thorax. Und damit, wenn ich es richtig verstanden habe, bitte nagelt mich jetzt nicht drauf fest, ich bin kein Mediziner, aber wenn ich die Erklärung richtig verstanden habe, dann ist die logische Konsequenz, dass alle Kaiserschnitte diesen Tunnel im Herzen haben.
Okay, also das ist erstmal nichts Schlimmes und nichts Außergewöhnliches.
Nein, nein, überhaupt nicht.
Und deshalb haben auch nicht all diese Leute einen Schlaganfall.
Genau, also es wird auch gar nicht aktiv danach gesucht, weil die allermeisten Menschen, die das haben, die sterben aufgrund irgendeiner anderen Sache. Ne? Die werden 80, 90, 100 Jahre alt, ohne dass sie das jemals merken.
Du hast ja also auch nie gemerkt, also du hattest ja auch nie irgendwie komische Herzgeräusche oder irgendwas.
Ich habe Leistungssport getrieben. Ich habe 36 Stunden in der Woche sehr krassen Ausdauersport betrieben und war ja da auch jedes Jahr zur medizinischen Untersuchung. Und da wurde nie irgendwas festgestellt, von wegen, dass ich irgendwelche Probleme mit dem Herzen hatte oder so. Also im Alltag, wie gesagt, macht es überhaupt gar kein Problem. Jetzt war aber bei mir die Sache, dass ich aus irgendeinem Grund, und der ist tatsächlich völlig ungeklärt, ein Blutgerinnsel hatte. Ungeklärt auch deswegen, weil ich habe keine Thrombosen, meine Venen sind super gesund. Alle Marker, die es von wegen Gerinnsel und Thrombosen und so weiter gibt, die sind alle im Normbereich, das ist alles gesund, alles in Ordnung. Und trotzdem hatte sich so etwas gebildet. Und niemand weiß, und man kann es jetzt auch gar nicht mehr feststellen, woher das gekommen ist. Also in dem Moment, wo es quasi durch mein Gehirn durch ist, war es dann auch weg und damit nicht wieder rückverfolgbar. Also das ist eine komplett ungeklärte Ursache. Was man aber auch weiß, ist, dass meine Halswirbelarterien, die sind etwas unterschiedlich ausgebildet. Also die linke ist relativ dünn und endet im Kleinhirn und die rechte ist sehr dick und versorgt dann quasi den Rest.
Auch und das hat man jetzt erst rausgefunden.
Genau,
auch
das, ja,
das
hat
ist
man
jetzt nichts, was man weiß.
Nein, nein, ist also auch nichts, was einem einschränkt im Alltag. Also es mindert nicht die Gehirnleistung, es mindert nicht die Funktionalität, überhaupt nicht, sondern auch das tritt meines Wissens bei zwischen jedem fünften und jedem sechsten auf der Welt. Und also auch überhaupt keine schlimme Sache. Aber dadurch, dass die eine halt so klein war und jetzt dieses Blutgerinnsel blöderweise von der einen Herzseite auf die andere gekommen ist und dann sich quasi für die falsche Seite in der Arterie im Halswirbel entschieden hat, dadurch wurde dann schlussendlich die Blutzufuhr kurzzeitig unterbrochen und das hat dann diesen Kleinhirninfarkt ausgelöst.
Okay. Hättest du irgendwas tun können, um das zu vermeiden?
Nein, nein. Also sie haben alle eindeutig gesagt, dass mein Lebensstil dazu beigetragen hat, dass das nicht schlimmer ausgegangen ist. Ne? Also ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich trinke keinen Kaffee, also ich trinke keinen Alkohol, ich trinke keinen Kaffee. Ich esse sehr wenig fettige Sachen, also immer mal wieder, aber mit sehr langem Zeitraum zwischendrin. Ich esse sehr wenig Fleisch, ich bewege mich viel, ich mache viel Sport. Ich bin quasi die Anti-Risiko-Gruppe. Ja. Ne?
Da muss man jetzt auch sagen, jung. Wenn du was davon machen würdest, dann wäre es vielleicht schon früher passiert oder vielleicht wäre es schlimmer gewesen.
Ja, genau, es wäre wahrscheinlich dann schlimmer gewesen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt eine größere Ablagerung gehabt hätte, durchs Rauchen zum Beispiel oder durch sehr fettiges, fleischhaltiges Essen, dann hätte es sein können, dass ich irgendwo eine größere Ablagerung hätte. Dann hätte die Blutzufuhr auch im Gehirn länger unterbunden sein können oder es hätte schon viel früher quasi die Herzseite wechseln können.
Und es sich vielleicht auch nicht selbst auflösen können. Dann.
Genau, so und dann wäre das natürlich das Ausmaß deutlich größer gewesen, ja.
Okay, das war Thema Ursachen. Ich habe noch einige Fragen bekommen zum Thema zum Moment selbst? Also du hast ja schon, also eine Frage war, hast du selbst realisiert, dass es ein Schlaganfall war und konntest du dich noch bemerkbar machen? Das hast du ja schon erzählt, dass es dir eigentlich sofort klar war. Willst du zu der Frage noch irgendwie was sagen? Du konntest dich bemerkbar machen, du hast es mir erzählt, du hast auch mit dem Notarzt ganz normal gesprochen. Deshalb war es für mich auch so als Außenstehende, ich habe gedacht, also ich habe auch gemerkt, du redest ein bisschen langsam. Ich habe aber gedacht, du machst es nur, weil du dir genau überlegst, wie du es genau beschreiben kannst. Und von außen habe ich mir nur so die ganze Zeit gedacht, okay, weiß jetzt nicht, was das ist, gell? Also für mich war überhaupt nicht sofort klar, dass das ein Schlaganfall ist.
Ja, also ich habe mich sofort bemerkbar machen können und ich habe ja auch sofort durchgetestet. Also es war ja auch meine erste Assoziation. Ich habe gedacht, irgendwas stimmt in meinem Gehirn nicht, in meinem Kopf stimmt was nicht. Und ich muss das durchtesten. Und Schlaganfall ist einfach das, was ich am besten testen konnte. Und deswegen habe ich das gemacht. Man muss auch dazu sagen, ich habe zum Beispiel überhaupt gar keine Migräne-Erfahrung. Ne? Also sowas kenne ich gar nicht, dass mit meinem Kopf irgendwas nicht stimmt. Ich habe mal Kopfschmerzen, wenn ich eine Grippe habe.
Aber so. Du hast super selten Kopfschmerzen, ja.
Oder ich habe einen Tag über, war ich zu viel draußen in der Hitze und habe zu wenig getrunken. So, na, das kenne ich, aber ansonsten kenne ich da überhaupt nichts. Und das löse ich, indem ich Wasser trinke, mich hinlege und schlafe. Aber dieses Gefühl kannte ich eben nicht und deswegen habe ich das getestet. Was aber jetzt zum Beispiel in der Reha oder auch im Krankenhaus, wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalten habe, die haben ihren Schlaganfall teilweise erst zwischen 3 und 14 Tage danach festgestellt oder diagnostiziert bekommen.
Quasi an den Auswirkungen dann.
Nein, sie haben es zu lange ignoriert. Also sie haben zum Beispiel auch Sprachausfälle gehabt. Sie haben gemerkt, dass sich ihr Gesicht komisch anfühlt oder dass, wenn sie laufen, so die eine Hüftseite so ein bisschen wegknickt und so weiter. Aber sie haben das alles ignoriert und sind dann natürlich einfach sehr, sehr, sehr spät ins Krankenhaus gegangen. Da kann man relativ wenig machen. Das heißt, das, was ich aus diesen ganzen Gesprächen irgendwie mitnehme und aus meiner eigenen Erfahrung, ist tatsächlich zu sagen, okay, wenn ihr das merkt, dass sich irgendwas komisch dabei anfühlt, dann sofort wirklich die 112 rufen und better safe than sorry. Ne? Also lieber einmal zu viel in der Notaufnahme gelandet, als sowas verpasst zu haben.
Ja, da kommt auch direkt die Anschlussfrage. Hast du im Krankenhaus eine Lyse oder Thrombektomie bekommen? Ich weiß nicht mal, was es ist.
Nein, habe ich nicht bekommen. Das ist eigentlich etwas, wenn man jetzt feststellt, das ist ein Schlaganfall, dass das sofort gegeben wird, damit verhindert wird, dass ein zweiter Schlaganfall stattfindet. Jetzt war es ja bei mir so, dass das CT unauffällig war. Und es war auch so, das, was du jetzt gerade besprochen gesagt hast, von außen sah es so aus, als wäre es normal. Als würde ich normal reden, vielleicht ein bisschen langsam, als würde ich gehen können, als würde ich mich normal verhalten können. Und auch mein Gleichgewicht war jetzt nicht sonderlich gestört. Also die haben ja im...
Gerade auch für jemanden, der dich nicht kennt, gell? Also für mich war es so, dass ich mir dachte, okay, irgendwas ist nicht richtig, aber es kam mir nicht so extrem vor. Aber jemand, der dich nicht kennt, der denkt sich, naja, okay, der ist halt so.
Genau, das war alles im Normbereich und so weiter. Und ich habe zwar immer wieder betont, dass das so ist und so, aber es war jetzt von außen her erstmal nichts Auffälliges und deswegen habe ich das nicht bekommen. Was dann natürlich auch dazu geführt hat, dass 36 Stunden später eben dieser zweite Anfall, und der war dann deutlich schlimmer. Also der beim ersten hatte ich ja eigentlich nichts, keine Konsequenz daraus gezogen. Ne? Ich meine, da haben wir an dem Freitagmorgen haben wir noch miteinander telefoniert und ich habe dir Sachen für die Beziehungsinvestorinnen von dem Elternzeitplaner erklärt und so. Bin ich noch draußen spazieren gegangen und so. Also das hat überhaupt keinen Unterschied gemacht. Und aber nach dem zweiten Vorfall, da war es ja dann tatsächlich so, dass ich mich dann auch nur noch so 10 Meter fortbewegen konnte, im Rollstuhl gesessen habe, mich nicht mehr aufrecht hinsetzen konnte und so weiter. Also ne, da waren dann schon sehr weitreichende Sachen drin. Man hört es vielleicht auch an meiner Sprache, desto länger die Podcast-Folge läuft, kann es sein, dass ich immer mehr nach Worten suche. Das war zum Beispiel direkt danach, konnte ich keine 5 Minuten Unterhaltung führen, ohne dass Wörter weggegangen sind oder ich in so ein Stottern übergegangen bin oder ich auch der Unterhaltung überhaupt nicht mehr folgen konnte, mir schwindelig wurde und ich dann auch schlafen musste. Teilweise bis zu 2,5 Stunden nach 5 Minuten Unterhaltung.
Ja. Dazu passend vielleicht auch eine Frage, die ich eigentlich in einer anderen Kategorie eingeordnet hatte. Wie hast du denn die Betreuung im Krankenhaus empfunden? Hast du was vom Pflegenotstand gemerkt?
Nein, von dem Pflegenotstand habe ich nichts gemerkt. Ich weiß aber auch nicht, wie das hier jetzt in dem Klinikum tatsächlich aussieht vom Personal her, kann ich nichts zu sagen. Betreuung war sehr gut. Wirklich, wirklich, wirklich sehr gut. Ich habe mich gut aufgehoben gefühlt. Es war eine Person dabei, die so ein bisschen Unverständnis hatte und immer mit mir geschimpft hat, aber mich auch nicht wirklich aufgeklärt hat. So, das war ein bisschen nervig. Aber ich meine, ich habe da jetzt mit irgendwie 35, 40 Personen zu tun gehabt und alle anderen waren wirklich hervorragend. Sowohl jetzt in der Klinik als auch dann später auf der Reha. Die haben mich gut betreut, gut abgeholt, mich immer aufgeklärt, mir gesagt, wieso sie was machen und wofür das gut ist. Haben auch die Alternativen, also gerade wenn es jetzt darum ging, ich habe ja diesen PFO gehabt und es musste ja dann verschlossen werden, dieser
PFO
Tunnel.
PFO ist dieser Tunnel im Herz?
Genau, so das musste ja dann verschlossen werden. Und da gab es dann aber auch noch die Alternative, dass es gegebenenfalls eine Herzrhythmusstörung sein könnte und dass man dann auch noch andere Sachen hätte machen können und so. Und da haben sie auch quasi beide Wege komplett aufgezeigt, was das ist, und haben dann meine Nachfragen beantwortet, sodass ich dann auch wirklich ein Urteil bilden könnte und mich entscheiden konnte. Also da hatte ich auch überhaupt nicht das Bedürfnis, mir jetzt noch eine Zweitmeinung zu holen, sondern ich hatte das Gefühl, es war von allen Seiten beleuchtet und ich konnte mir auf Basis dessen dann tatsächlich eine fundierte Entscheidung treffen.
Okay. Ich habe hier noch die Frage, wurdest du am Kopf operiert? Nein, wurdest du nicht. Du wurdest am Herzen operiert. Nach der Reha dann. Also du warst ja jetzt erst die 12 Tage im Krankenhaus, dann warst du 3 Tage zu Hause, dann warst du 3 Wochen auf Reha und dann warst du 4 Tage, 5 Tage zu Hause und dann gab es die Herz-OP.
Genau. Und die war auch minimalinvasiv. Also das
war
geht,
so ein Herzkatheter. So.
Ja, genau. Das geht über die Leiste rein. Das ist ein Einschnitt, der ist ungefähr 1 Cent groß. Und darüber geht es dann über die Venen, über einen Katheter ins Herz und dann wird so ein Schirmchen aufgespannt, damit das Loch geschlossen ist von beiden Seiten. Und am nächsten Tag konnte ich dann auch wieder nach Hause gehen. Also das.
Okay, und da direkt die Anschlussfrage, wie geht's jetzt weiter? Also das Loch ist jetzt zu. Was sind die Empfehlungen, welche Maßnahmen haben dir die Ärzte vorgeschlagen?
Naja, also die eine Sache ist jetzt erstmal, dass quasi die Wunde an der Hüfte, an der Leiste verheilen muss. So, das heißt, ich darf nicht schwer heben, ich darf die Kinder zum Beispiel nicht hochheben oder Kisten heben oder so. Ich darf eine Weile keinen Sport machen. Das ist jetzt erstmal die unmittelbare Konsequenz und ich muss halt Medikamente nehmen. Ich habe 2 Blutverdünner, die ich da jetzt nehmen muss für 3 Monate. Den einen wird empfohlen, das mindestens 5 Jahre zu nehmen. Das muss man dann nochmal gucken, ob das wirklich zum Krankheitsbild dann noch passt.
Also quasi, damit es nicht wieder so ein Blutgerinnsel gibt.
Ja, genau. So, aber das muss man dann noch klären. Dann muss ich so einen Fettreduzierer nehmen, damit es eben nicht so ein Blutgerinnsel, damit es nicht so Ablagerungen in den Arterien gibt, in den Venen gibt. Und aber den werde ich dann auch zum Beispiel Ende des Jahres absetzen können, weil meine Cholesterinwerte sind eigentlich sehr gut. Sie sind nur für einen Schlaganfallpatienten etwas zu hoch. Aber das sollte sich eigentlich quasi auf anderem Wege über Ernährung und so weiter so weit anpassen lassen, dass dieser Senker nicht mehr notwendig ist. Also da fehlt mir nicht viel. Genau, und ansonsten ist es halt so, ich habe eine neurologische App verschrieben bekommen, mit der ich trainiere. Also das heißt, ich habe so ein paar Defizite, was Aufmerksamkeit angeht. Ich werde schnell müde.
Stopp, warte. Wir schieben hier vielleicht kurz die eine Frage ein, die hier noch steht. Was hast du aktuell noch für Symptome? Erzähl vielleicht deine Symptome und dann passt dazu gut, was für Maßnahmen.
Ja, also Symptome sind jetzt noch, dass ich zum Beispiel so statische Sachen, also beim Yoga in so einem Ausfallschritt stehen bleiben. Das funktioniert noch nicht so gut, also das muss ja vom Gehirn alles koordiniert werden oder vom Kleingehirn wird das ja mit koordiniert und dann fangen die Beine halt einfach an zu zittern. Das heißt, da brauche ich ein bisschen mehr Ausdauer. Und dann die größte Einschränkung ist eigentlich, das nennt sich Fatigue. Das heißt, wenn ich mich konzentriere, werde ich relativ schnell müde, was Marielle ja auch schon die letzten Wochen immer wieder bemerkt hat, dass eigentlich kleinere Sachen, wie zum Beispiel eine halbe Stunde Gespräch, dann dazu geführt haben, dass ich sehr lange schlafen musste und das hat sich jetzt über die Zeit halt immer weiter nach hinten geschoben, aber es ist trotzdem noch so, dass
also der Zeitraum hat sich immer verlängert, den du schaffst, bis du dann
genau. Also man merkt das dann eben auch an der Sprache, wie gesagt, jetzt hier in dem Podcast, der wird wahrscheinlich so eine Dreiviertelstunde gehen, ist es auch so, dass ich danach dann eine Pause brauche, also ich muss mich dann erholen, ich muss ein bisschen kurz die Augen zumachen, das sind jetzt mittlerweile nur noch so 10, 15 Minuten, das reicht dann, und aber es wird für mich währenddessen auch zum Beispiel immer schwieriger, die passenden Worte zu finden, dann darüber zu reden, also ich merke, dass die Kommunikation zwischen Gehirn und meinem Sprechwerkzeug dann halt immer ein bisschen schlechter funktioniert, das ist zum Beispiel noch drin, und das sind so Gedächtnissachen, also mein Arbeitsgedächtnis ist in Mitleidenschaft gezogen, wieso auch immer, aber genau, das mache ich dann über so eine App, ist eine medizinische App, und da gibt es dann so Gehirnjogging-Aufgaben und so weiter, und die helfen mir dann, das nach hinten zu ziehen, und das ist auch schon, also ist wirklich erheblich besser geworden, aber es ist noch nicht so auf dem Niveau, bei dem ich halt vorher war.
Ja, aber ich hoffe, es wird wieder nach und nach.
Genau, und ansonsten
kannst
ist halt
du immer wieder besser die Einkaufsliste machen.
Ja, und ansonsten ist es dann halt einfach Sport. Also ich werde ab Oktober dann auch wieder ins Fitnessstudio gehen und werde da dann mit so, nicht Krafttraining, aber mit Kräftigungsübungen und Cardiotraining beginnen.
Genau, Krafttraining nicht, weil du keine Pressatmung machen sollst.
Genau, also da muss ich noch ein bisschen warten. Krafttraining darf ich dann nächstes Jahr wieder anfangen, auch ohne Pressatmung, sondern einatmen und ausatmen unter der Übung. Das muss beibehalten werden. Aber Krafttraining kann ich im nächsten Jahr dann auch wieder ganz normal anfangen.
Ich gucke gerade mal auf meine Fragenliste, ob das die Frage beantwortet, die da kam. Hier wurde noch gefragt, ob dir neben Medikamenten auch Entspannungstechniken empfohlen wurden.
Ja, das war auf der Reha dann. Da haben wir einmal in der Woche gab es so einen Entspannungskurs. Ja, also da kann man jetzt verschiedene Sachen machen. Also da kann man jetzt meditieren, da kann man Achtsamkeitsübungen machen oder man kann sich auf den Rücken legen und so eine progressive Muskelentspannung durchführen. Also
da und das führt dann alles dazu, dass das Hirn sich einfach auch wieder erholen kann.
Genau, also diese Entspannungssachen, die sind jetzt zum Beispiel dafür, dass wenn ich jetzt hier so einen Podcast hatte oder wie so einen Auftritt oder ein Event hatte, ich danach mich jetzt nicht hinlegen muss und dann eine Stunde schlafen muss, sondern ich vielleicht eine 15, 20 Minuten so eine Entspannungstechnik mache und dann dadurch einfach schon wieder so erholt bin und das Gehirn so regeneriert ist, als hätte ich jetzt eine Stunde oder anderthalb Stunden geschlafen.
Okay, jetzt haben wir ganz viel über die Gesundheit gesprochen und über die aktuellen Dinge, wie es weitergeht und so weiter. Es kamen hier jetzt natürlich auch ein paar Fragen zu unseren Kindern. Die wollen wir nicht im Detail beantworten, aber zwei davon würde ich gerne einfach kurz aufgreifen. Die eine war, haben die Kinder den Notarzteinsatz miterlebt? Und die andere schließt daran direkt an, was habt ihr den Kindern gesagt? Wie habt ihr es ihnen erklärt?
Ja, und das sind zwei gute Fragen und die würde ich tatsächlich auch beantworten. Die erste Frage, nein, sie haben den Notarzteinsatz
zum Glück verschlafen.
Genau, die haben einfach geschlafen, die haben davon nichts mitbekommen. Das wäre bestimmt nochmal sehr trubelig geworden. So, und die zweite Frage, was gibt man jetzt Kindern in so einer Situation mit?
Also vielleicht, sie haben es nicht mitbekommen, aber es war dann natürlich schon doof, gell? Es wäre besser gewesen, sie hätten es mitbekommen tagsüber, weil dann hätten sie direkt gewusst, es passiert was. Hätte man jetzt sagen können, weil so war es dann morgens so. Ich habe dann gesagt, ja, also Papa ist jetzt nicht mehr da, der wurde heute Nacht vom Krankenwagen geholt. Das war dann schon auch ein bisschen...
Ja, es war vielleicht für dich eine doofe Situation, aber tatsächlich für die Situation selbst, ja, klar, den Rettungsdienst und so weiter, ja, war es besser, dass sie geschlafen haben und es nicht mitbekommen haben, auf jeden Fall. So, aber jetzt ist ja die Frage, was gibt man Kindern damit? Und das würde ich gerne unabhängig jetzt von unseren beiden beantworten. Also, ich finde, Kinder brauchen... altersgemäß die Aufklärung, was passiert ist. Das heißt, es darf...
Also Offenheit.
Genau, es braucht eine Offenheit. Die Kinder haben Fragen und die gehören beantwortet und die gehören auch wahrheitsgemäß beantwortet und sie gehören auch immer in so eine Perspektive gesetzt. Und auch zu dem, ja, wie neugierig sie zum Beispiel sind oder welche Bewältigungsmechanismen sie haben. Und also da Kindern quasi etwas zu verheimlichen oder schön zu reden, halte ich für sehr gefährlich. Also jetzt gerade bei so einer Situation zu sagen, immer, na, das wird schon wieder, das wird schon wieder, das wird schon wieder und es ist alles gar nicht so schlimm und der macht jetzt ein bisschen Urlaub und bald ist er wieder da. Das halte ich für sehr gefährlich, weil in dem Moment, wo es dann tatsächlich der schlimmste Fall eintritt, oder die schlimmsten Fälle eintreten können, also das heißt jetzt zum Beispiel, dass daraus von heute auf morgen eine Schwerbehinderung entsteht, was ja für die Familie eine riesengroße Herausforderung wäre oder tatsächlich auch der Tod eintreten würde. Dann wäre es hier natürlich so, dass auf einmal das Kind aus einer Situation, wo es immer gesagt bekommt, na, es ist ja alles in Ordnung, dann auf einmal in ein riesengroßes, endloses Loch reinfallen würde, wo die Bewältigung gar nicht stattfinden kann. Und wenn man das Kind aber direkt von Anfang an mit abholt, dann ist es halt so, dass das Kind auch nach und nach die Bewältigung durchführen kann. Es kann immer mehr Verständnis aufbauen. Es kann nachvollziehen, wie es denn dann da auch dazu kommen könnte, wenn jetzt zum Beispiel der Tod eintreten würde. Und das ist einfach sehr, sehr wichtig. Das ist natürlich erst bei einem Zweijährigen eine ganz andere Geschichte als jetzt bei einem Fünfjährigen und nochmal eine andere Geschichte als bei einem 12-jährigen Kind. Aber das hilft. Und das haben wir jetzt zum Beispiel auch vom Kindergarten als Rückmeldung bekommen, dass das eben auch eine sehr gute Sache war, dass unser Großer das dadurch einfach auch sehr gut verarbeitet hat, er sich sehr viel Wissen darüber aufgebaut hat, auch alles genau wiedergeben konnte,
wie genau,
das
war. Genau, er wollte ganz, ganz viel, ganz genau wissen, also er hat sehr viel Fragen gestellt.
Genau, so, und das hat einfach auch dazu geführt, dass man das gut bewältigen konnte, er sich darüber äußern konnte, darüber Sachen erzählen konnte und sich darüber natürlich auch unabhängig jetzt von Marielle und mir, weitere Hilfe holen konnte. Also er konnte sich Hilfe von seinen Freundinnen holen und er konnte sich Hilfe von seinen Erzieherinnen holen. Und das ist einfach sehr wichtig.
Ja, er hat auch direkt anderen Kindern was erklärt. Also, ich hatte gestern eine sehr süße Situation mit den Kindern, wo ich eben auch wieder gemerkt habe, die anderen Kinder in seiner Kindergartengruppe, die haben das auch alle gemerkt, wie es dir geht und haben ihn da irgendwie auch unterstützt, gell? Dass sie auch für ihn da waren. Und ich meine, das sind alles 5- und 4-Jährige. Aber ja, das fand ich irgendwie auch schön, dass da alle so mitgefiebert haben quasi. Ja. Vielleicht noch kurz zu der Frage, wie erklärt? Ich konnte natürlich auch nicht alles erklären. Ich wusste auch nicht, wie die Dinge funktionieren. Ich habe tatsächlich dann auch YouTube-Videos mit dem Großen angeguckt, wo erklärt wird, was ist denn ein Schlaganfall, wo das kindgerecht erklärt wird. Also auch da, man muss ja nicht alles selbst erklären und alles selbst wissen. Ich wusste die Dinge selbst nicht.
Naja, oder halt in die Bücherei gehen und ein kindgerechtes Buch holen. Also ich meine, das gibt's in allen Altersgruppen und so weiter.
Ja, und ich meine, wir haben es auch so gemacht, dass wir dann dich ja besucht haben und du ihm dann alles gezeigt hast, gell? Also die, als du zum Beispiel eine EKG dran hattest, dass du ihm dann die Kabel erklärt hast und so. Also ich glaube, das hat ihm schon gut getan, einfach das wirklich alles fragen zu können.
Ja, und vor allem auch den Prozess zu sehen, also dass die Kabel nacheinander verschwunden sind, dass die venösen Zugänge verschwunden sind, dass dann irgendwann nur noch so Klebereste von den Elektroden dran waren und so weiter. Also das hat ja auch vermittelt, dass es besser wird.
Ja, oder auch als du in der Reha warst, da sind wir dich ja auch besuchen gefahren ein Wochenende. Und ich glaube, das war auch total wichtig, dass er gesehen hat, wo du bist. Und was du dort auch machst, gell? Und auch gesehen hat, okay, wie geht's dir jetzt im Vergleich zu vor der Reha? Und dann auch wusste, als du wiederkamst, okay, jetzt geht's dir nochmal besser.
Ja, oder auch zum Beispiel, dass das Zimmer ganz anders aussieht, dass das gar nicht mehr so sehr wie Krankenhaus aussieht, dass ich auch gar nicht mehr in meinem Bett esse, sondern dass es einen ganz großen Essensraum gibt, wo ganz viele Menschen essen, was eher wie ein Restaurant aussieht. Na, also das hat dann alles so, zeigt einfach den Fortschritt.
Zu dem ganzen Thema Vereinbarkeit kam noch die Frage, was denken wir zu Alleinerziehenden? Wie können diese eine solche Situation vorbereiten und meistern? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe in diesen 6 Wochen, die ich alleine war, oder 5,5 Wochen, so oft genau das gedacht, dass ich mir dachte, oh mein Gott, wie machen das denn Alleinerziehende? Also noch nicht mal darauf bezogen, wenn es die Alleinerziehenden plötzlich einen Schlaganfall haben und ausfallen, daran habe ich noch nicht mal gedacht. Sondern ich habe mir immer gedacht, okay, in meiner Situation, ich bin so froh, dass ich nicht alleinerziehend bin normalerweise, sondern einfach dich an der Seite habe, weil ich eben in den paar Wochen einfach gemerkt habe, wie es denn wäre, wäre ich alleine. Aber wenn ich jetzt noch dazu mir vorstelle, okay, ich wäre alleinerziehend und hätte plötzlich einen Schlaganfall in der Nacht, Horror.
Ja, also da kann ich natürlich jetzt auch nichts zu sagen. Ich habe die Erfahrung einfach nicht. Aus meiner Perspektive und da will ich überhaupt nicht jetzt auf Richtigkeit oder sonst irgendwas pochen, aber ich glaube, so wie ich vorgehen würde, ich würde mir für so einen Fall einen Plan oder einen Ordner zu zurechtlegen, den ich dann zum Beispiel den dem Rettungsdienst in die Hand drücken kann und sagen kann, okay, so, ne, ihr müsst mich jetzt mitnehmen, unten schlafen die Kinder. Das hier sind jetzt die Sachen. Ihr müsst jetzt zur Nachbarin, Nachbar gehen. Ja. So, und die muss dann meine Eltern anrufen oder die muss die Freundin oder den Freund anrufen. Quasi so einen Notfallplan zu haben. Das wäre jetzt mein Vorgehen. Aber wie gesagt, ich kann dazu überhaupt nichts sagen. Ich weiß auch gar nicht, wie die rechtliche Lage ist. Da habe ich mich jetzt auch gar nicht Recherche kümmern können, ob die Kinder dann einfach im Krankenwagen mitgenommen werden, bis zu welchem Alter sie mitgenommen werden. Wie das alles vonstatten geht, das weiß ich alles nicht. Aber vielleicht gibt es ja unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jemanden, die oder der die Erfahrung hat oder jemanden kennt, wo das schon mal vorgekommen ist und wie man da vorgehen kann. Dann laden wir dich oder deine Freundin, deinen Freund herzlich hier in den Podcast ein, um diese Frage einmal ja aus der eigenen Erfahrung heraus auch zu beantworten. Weil ja, ich glaube, das würde für viele Menschen eine große Unterstützung sein, mal zu hören, wie andere das Ganze machen. Hat ja tatsächlich sehr, sehr, sehr viel mit Vereinbarkeit zu tun.
Ja. Nächste Frage zum Thema Finanzen. Da kam tatsächlich nur eine einzige Frage und die lautet, bekommt man eigentlich auch Krankengeld, wenn man gerade nicht arbeitet? Und da können wir sagen, nein, bekommt man nicht. Also Mike hat kein Krankengeld bekommen, weil er eben in Elternzeit ist. Und nebenher sind wir eben selbstständig und sind da auch jetzt nicht irgendwie besonders versichert, weil wir ja noch über die Elternzeit ganz normal krankenversichert sind. Also ja, es gab kein Krankengeld. Finanzielle Unterstützung, vielleicht an dem Punkt noch eine Sache, ganz wichtig, ihr könnt euch in solchen Situationen von der Krankenkasse bzw. von der Rentenversicherung, je nachdem, wer der Kostenträger gerade ist, eine Haushaltshilfe bezahlen lassen. Das kann jemand Externes sein, das kann aber auch ein Familienmitglied sein. Also wir haben zum Beispiel Kostenübernahme bekommen für die Fahrtkosten meiner Mutter, dass sie jeden Tag gekommen ist, um mir zu helfen mit den Kindern. Voraussetzung dafür ist, dass minderjährige Kinder da sind, die betreut werden müssen und dass eben das niemand anderes im Haushalt übernehmen kann. Jetzt natürlich kann ich das übernehmen, aber muss ja natürlich auch arbeiten gehen, um weiterhin unser Unternehmen am Laufen zu halten, um das Geld irgendwie zu verdienen. Und deshalb hat dann quasi die Krankenkasse gesagt, okay, wir bezahlen die Fahrtkosten für meine Mutter, dass sie jeden Tag kommt und ein bisschen auf die Kinder aufpasst. Und hätte sie jetzt noch einen Job, hat sie jetzt in dem Fall nicht, aber würde sie jetzt arbeiten und hätte einen Verdienstausfall, würde die Krankenkasse auch den Teil oder davon einen Teil mit übernehmen. Also das ist was, wenn ihr mal in so einer Situation seid, dass ihr wissen solltet, dass es eben diese Haushaltshilfenunterstützung gibt. Und das gibt's immer, wenn man irgendwie einen Krankenhausaufenthalt hat. Ja, also da könnt ihr euch auf jeden Fall informieren. Das ging auch tatsächlich relativ unbürokratisch. Also man musste da jetzt nicht super vieles machen. Aber man muss es halt wissen, gell? Und es sagt einem niemand. Also im Krankenhaus hat uns das keiner gesagt. Auch so die Krankenkasse, die weiß ja dann, dass du da im Krankenhaus bist oder so, die kam nicht von sich aus auf uns zu oder sowas. Also ich musste das erstmal ausfüllen, musste dann nachfragen, ewig lang in Warteschleifen hängen. Also das ist schon ein bisschen ungut organisiert. Aber es gab zumindest ein bisschen was.
Genau, und dann könntest du vielleicht im Anschluss auch nochmal erzählen, wie das denn jetzt mit der Kostenübernahme der Reha war. Weil ich war ja genau an der Grenze mit 2 Jahren Elternzeit mit der Arbeit. Das war ein ganz wichtiger Punkt, weil die Leistungsunterschiede von Krankenkasse und Rentenversicherung sind groß.
Genau, also eine Reha, eine Anschlussheilbehandlung in dem Fall, wenn man direkt vom Krankenhaus in die Reha kommt, innerhalb von 14 Tagen nach dem Krankenhausaufenthalt, heißt es eben Anschlussheilbehandlung. Und das wird in der Regel von der Rentenversicherung bezahlt, wenn man in diese einzahlt. Und da gibt es mehrere Voraussetzungen. Eine davon ist, dass man innerhalb der letzten 2 Jahre Beiträge gezahlt haben muss in die Rentenversicherung. Und da Mike eben in Elternzeit ist, zahlt er ja im Moment keine Beiträge in die Rentenversicherung.
Und auch in dieser Zeit nicht Teilzeit in Elternzeit gearbeitet haben.
Genau, es wäre anders, wenn ihr Teilzeit in Elternzeit arbeitet, aber das hat er eben nicht gemacht. Und Mikes letzte Einzahlung in die Rentenversicherung war dementsprechend im August 2021, als unser Kleiner geboren wurde. Und jetzt ist dieser Schlaganfall im Juli 2023 passiert, also wirklich super knapp an der 2-Jahres-Grenze. Und deshalb war es super wichtig, dass wir schnell die Reha beantragt haben. Das wurde dann, glaube ich, auch am 30. Juli oder so weggeschickt. Und somit hat es noch die Rentenversicherung übernommen. Wäre es am 1. August erst beantragt worden, dann wären die 2 Jahre rum gewesen, dann hätte die Krankenversicherung das übernehmen müssen und die hätten vermutlich nochmal genauer nachgefragt, hätten genau sehen wollen, okay, was ist denn überhaupt eine Veranlassung da, weil eben die Krankenversicherung dafür da ist, eine Krankheit zu heilen, ja, und dann muss eben auch man wirklich richtig krank sein. Und die Rentenversicherung möchte die Arbeitsfähigkeit wiederherstellen. Das ist einfach ein unterschiedlicher Ansatzpunkt. Und das ist was, was all diejenigen, die in Elternzeit sind, vielleicht mitnehmen sollten.
Und auch all diejenigen, die selbstständig sind und nicht freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Das ist tatsächlich ein Malus, der sehr schwerwiegend ist, weil die Rentenversicherung, gerade wenn es jetzt um solche Sachen geht und danach auch um Behinderung oder Schwerbehinderung geht, die bezahlen da schon sehr viel. Also die bezahlen dann zum Beispiel auch den Umbau des Autos, den Umbau der Wohnung und so weiter, damit man weiterhin arbeitsfähig bleibt. Aber dafür muss man halt in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen.
So, Mike, es gibt noch eine letzte Frage und wir haben auch eh nicht mehr viel Zeit. Von daher, die letzte Frage passt auch gut zu dem Abschluss irgendwie, weil ich gerne am Ende auch noch so ein bisschen die Learnings zusammenfassen würde. Die Frage war, was war das Schwerste für dich und auch für mich?
Ich weiß gar nicht. Ich habe unter dem Schlaganfall erstmal gedacht, okay, was ist jetzt? Und dann ist so Panik aufgestiegen und so. Die ist aber relativ schnell wieder verflogen, weil mir in dem Moment sehr bewusst wurde, dass ich die letzten Jahre sehr genau mein Leben geführt habe, so wie ich das gerne wünsche und da auch gar keine, nichts bereue oder so. Und gerade jetzt auch die 5 Jahre Elternzeit, die hinter mir liegen und die sehr intensive Zeit mit der Familie, das hat sehr beruhigend gewirkt. Das Schwerste war eigentlich, oder das Schwerste ist jetzt eher so mit der Situation umzugehen, zu sagen, ich muss diese Medikamente nehmen und ich muss langsamer machen und ich muss mich an ein paar Dingen umstellen und neue Strategien entwickeln und so weiter. Oder auch, dass mein Gehirn nicht so funktioniert, wie ich es gewohnt bin. Das sind jetzt eher solche Prozesse, wo ich einfach verarbeiten muss und das bewältigen muss und auch werde, aber das dauert halt etwas. So währenddessen, die letzten 7 Wochen, da passiert so viel, dass da relativ wenig Pause ist, um sich damit zu beschäftigen, sondern das ist quasi immer der nächste Schritt, der nächste Schritt, der nächste Schritt und da kommt gar nicht so viel Angst oder Last bei mir auf, weil ich sehr darauf fokussiert bin, was mache ich als nächstes.
Ich habe gedacht, du sagst, das Schwerste war das Doppelzimmer all die Wochen.
Ah, ja, siehst du, habe ich schon verdrängt.
Schon
verdrängt, weil das ein traumatisches Erlebnis ist. Also das ist tatsächlich, danke für die Erinnerung, Doppelzimmer auf der Reha im Krankenhaus, also im Krankenhaus kann ich es verstehen, auf der Reha, es war wirklich die Hölle. Wünsche ich niemanden, ganz großer Appell hier, wenn jemand aus der Politik und so weiter zuhört, bitte in der Reha, es haben keine, übernimmt mehr Kosten. Es kann nicht sein, dass da Doppelzimmer sind, gerade in der neurologischen Sache. Ist was anderes, wenn ich jetzt eine Hüft-OP oder so hatte oder eine Knie-OP, aber neurologisch, ich muss schlafen, um quasi gesund zu werden, um arbeitsfähig zu werden und da eine zweite Person im Zimmer zu haben, der Schlaf ist einfach beeinträchtigt. Das heißt, das hat starke Konsequenzen darauf, wie schnell ich mich regeneriere, rehabilitiere und dann auch wieder zurück in den Arbeitsmarkt gehen kann.
Ja. Was war für mich das Schwerste? Ich glaube, für mich waren 2 Momente eigentlich am schwersten. Der eine Moment war, als du abgeholt warst vom Krankenwagen und ich da lag und mir dachte, ja, okay, jetzt haben die zu mir gesagt, ich kann in 2 Stunden anrufen. Nachts irgendwann um 4.30 Uhr habe ich mir einen Wecker gestellt für 4.30 Uhr. Dann könnte ich anrufen und fragen, was los ist. Also da zu liegen und mir zu denken, ja, okay, was sage ich mal früh den Kindern? Was ist überhaupt passiert? Das war für mich echt, die erste Nacht war nicht gut. Und dann war tatsächlich im Nachhinein der 2. Moment, als du diese Herz-OP hattest. Weil ich da erst gemerkt habe, als du da angerufen hast oder Nachricht geschickt hast, dass es fertig ist, dass es geklappt hat, da habe ich gemerkt, wie alles von mir abgefallen ist. Da war ich richtig, da war ich richtig froh einfach, dass es geschafft ist. da musste ich auch erstmal beide Kinder in den Arm nehmen. Da waren wir auf dem Spielplatz. Da habe ich beide Kinder in den Arm genommen, habe ihnen gesagt, hey, Papa hat es geschafft und es ist alles gut. Und da haben wir alle drei dann erst, also der Kleine nicht, aber der Große und ich haben 2, 3 Tränen verdrückt. Und da ist mir so klein geworden, wie belastend das eigentlich überhaupt war. Davor war es eigentlich okay. Und ich würde auch dem zustimmen, was du gerade gesagt hast, die ganzen Wochen. Alle haben immer zu mir gesagt, boah, krass, wie du das machst und wie du das schaffst und so. Aber das habe ich gar nicht so empfunden. Weil für mich war es einfach nur ein Funktionieren und das der nächste Schritt und der nächste Schritt und was brauchen die Kinder jetzt? Was braucht das Business jetzt? Was brauchst du und so? Also es war...
Genau, du hast halt auch...
Aber ich habe es auch nicht als schlimm empfunden.
Na, und du bist halt auch direkt ins Organisieren gegangen. Also jetzt noch vielleicht ein paar Worte zur Vereinbarkeit. Du hast halt dir direkt Hilfe geholt. Du hast dir Hilfe von unseren Großeltern geholt. Die haben auch direkt ihre Pläne umgestellt. Meine Eltern haben ihren Urlaub zum Beispiel abgesagt, um dann da zur Verfügung zu sein. Also da, das hat quasi die Vereinbarkeit in dem Moment gerettet. Und natürlich unser Modell, was wir vorher hatten, dass du weiterhin arbeiten gehen konntest, dass du dich aber auch um die Kinder kümmern konntest. Also Einblicke quasi in beide Sachen, sodass das beides weiterlaufen konnte. Aber das Wichtige war wirklich die Unterstützung aus der Familie und diese auch sehr schnell anzunehmen und aktiv auch dann zu planen, wann du was haben willst. Das war, glaube ich, sehr wichtig. Mir ist noch eine Sache eingefallen, und zwar war so ein paar Momente, gerade die ersten Nächte, dass ich dann doch sehr viel an die Kids gedacht habe. Und meine größte Angst war dann eigentlich, okay, wenn mir das jetzt noch schlimmer passiert, was macht das mit ihnen? Also gar nicht so die Angst um mich, ne? So, da war ich jetzt einfach drin. Aber so, was hat das für Konsequenzen für sie? Wie geht das weiter? Und jetzt ist es schon noch so ein bisschen, gerade jetzt wieder in unserem Bett zu liegen, an dieser selben Stelle, wo es passiert ist. Wenn der Abend so ein bisschen was gerade nicht stimmt, von der Empfindung her, dann bin ich halt wieder sofort in diesem Moment des Schlaganfalls drin und dann kommt so ein bisschen Panik hoch. Das ist jetzt aber auch eine Sache quasi, ja, damit wieder nach und nach lernen umzugehen, darüber zu reden, Hilfe zu holen und halt an den nächsten Tagen dann wieder ein bisschen langsamer zu machen, Körpergefühl zu entwickeln und dann wird das schon. Weil wir hatten es ja gerade auch nochmal von der Organisation des Ganzen und da würde ich doch nochmal etwas mehr auf deine Seite eingehen. Wie war es denn für dich? Du hast ja vorhin schon beschrieben oder jetzt gerade beschrieben bei den schweren Sachen, dieser Moment von wie erkläre ich es den Kindern am nächsten Tag, aber es hatte ja noch weitreichendere Konsequenzen, also vor allen Dingen auch in dem Moment, als du erfahren hast, so ist es jetzt tatsächlich ein Schlaganfall und es ist klar, ich werde für Wochen ausfallen.
Ja, also für mich war das tatsächlich gar nicht so der Moment, wo ich gecheckt habe, okay, du wirst jetzt für Wochen ausfallen, sondern ich habe irgendwie nur von Tag zu Tag gedacht erstmal und habe dann wirklich mal überlegt, okay, was ist jetzt das Wichtigste und wie du, ja, also wir haben ja das nicht alleine gemacht, ja, sondern wir haben ja ganz viel Unterstützung von der Familie bekommen, vor allem von unseren Eltern. Es haben wahnsinnig viele Menschen mir geschrieben, dass, wenn ich irgendwie Hilfe brauche, sie zur Verfügung stehen. Das konnte ich gar nicht alles annehmen, zumindest was sollen die mir denn helfen, so. Ja, weil das Größte war tatsächlich mein zeitliches Problem eigentlich. Also dadurch, dass die Kinder zu Hause waren, wären die ganz normal betreut gewesen, dann wäre die Situation ganz anders gelaufen. Dann hätte ich einfach in der Zeit, in der die in der Betreuung gewesen wären, hätte ich gearbeitet, hätte mich um die ganzen Orgasachen gekümmert und nachmittags dann um die Kinder. Aber dadurch, dass ich immer ein Kind zu Hause hatte, das war eigentlich das Blöde an der Situation, weswegen wir dann eben auch die Großeltern direkt mit eingespannt haben. Und da habe ich wirklich gar nicht überlegt. Also da habe ich direkt beschlossen, als es klar war, als du gesagt hast, du hast einen Schlaganfall, da habe ich beschlossen, okay, die Großeltern müssen mit anpacken. Also da habe ich mir gesagt, ich werde mir da nicht zu stolz sein und mir denke, ich muss das irgendwie alleine hinkriegen, weil ich kriege es ja sonst auch nicht alleine hin. Sonst bist du halt mit dabei. Und ja, also...
Und wie war dein konkretes Vorgehen? Also hast du dann wochenweise geplant? Hast du tageweise geplant?
Ja,
was hast du versucht?
Ich habe versucht, immer so für ein paar Tage im Voraus zu planen, damit ich auch den Kindern sagen konnte, was wann passiert. Ja? Also gerade für den Großen war es halt schon wichtig, dass er wusste, wann kommt die Oma, wann kommt der Opa und so. Am Anfang war er ja noch im Kindergarten die ersten 3 Wochen und dann war für mich auch klar, okay, wir versuchen dich jeden Tag zu besuchen, wenn es geht. Das heißt, ich habe eigentlich dann tatsächlich bei den Großeltern abgefragt, wer kann wann. Dann habe ich geguckt, wann passt es rein. Habe geschaut, wann habe ich Termine für die BeziehungsinvestorInnen, die ich nicht verschieben kann oder will. Also ich meine, natürlich hätte ich alles absagen können, aber das wollte ich ja auch nicht. Und habe denen dann gesagt, okay, da brauche ich jemanden, da brauche ich jemanden, da brauche ich jemanden. Und ja, dann habe ich tatsächlich einen Kalender hergenommen, habe mir die Slots eingetragen. Und ich habe halt auch angefangen, sobald die Kinder abends geschlafen haben, mich dann nochmal an den Laptop zu setzen und was zu arbeiten. Das war dann eben auch die ganzen Wochen so, dass ich abends nicht auf dem Sofa gechillt habe, sondern abends eigentlich immer gearbeitet habe, weil natürlich ja 80% der Arbeitszeit weggefallen ist. Und in den Arbeitszeitslots, wenn dann Oma und Opa da waren, da habe ich wirklich nur das Wichtigste gemacht. Also eigentlich Termine und sowas wie die Buchhaltung oder also das, was wirklich gebrannt hat.
Ja, und dann sind ja auch noch andere Sachen dazugekommen. Also du hast einmal schon die Termine, also da waren ja teilweise dein Fernsehauftritt ist da reingefallen. Dann waren ja Interviews noch dabei, die du alleine gemacht hast. Und dann waren aber auch so Sachen dabei, dass beide Kinder in der Zeit Geburtstag hatten.
Ja, genau. Die Kindergeburtstage standen an. Und was halt auch noch dazu kam, waren tatsächlich so diese Sachen für dich zu organisieren. Ne? Du hattest jeden Tag irgendwas, wo du gesagt hast, kannst du mir das noch mitbringen, als du noch im Krankenhaus warst? Und dann halt auch das mit der Haushaltshilfe zu organisieren. Ich war ewig in Warteschleifen bei der Rentenversicherung, bei der Krankenversicherung. Das war echt ätzend. Da habe ich aber nebenher auch andere Dinge dann einfach gemacht. Und mich dann halt auch zu informieren, gell? Was sind Reha-Kliniken, was kann man tun? Ja, was brauchst du?
Also genau, weil das konnte ich ja nicht machen.
So. Genau, also ich meine, du hast dich dafür auch nicht lange genug konzentrieren können tatsächlich. Ja? Also ich habe eigentlich dir dann eher so gesagt, okay, das sind die Optionen, was willst du? Und dann habe ich mich um die Umsetzung gekümmert. Auch dass jetzt irgendwie dann das Krankenhaus wollte dann deine Rentenversicherungsnummer, wollten wissen, ob du bei der Rentenversicherung Bund oder Hessen bist. Keine Ahnung, da gibt es auch keine Regel, das ist anscheinend ein Zufall, wo man ist. Also das sind Sachen, wo ich dann halt einfach, das ist alles nichts Großes, aber es war halt zu tun. Ja, und ich habe dann aber auch angefangen, wir haben ja ein Whiteboard in der Küche hängen. Ich habe dann irgendwann angefangen, mir da Sachen aufzuschreiben. Einmal die To-Dos, die größeren. Dann habe ich auch tatsächlich sowas gemacht wie die Einkaufsliste, weil ich irgendwie gemerkt habe, wir essen nur noch Mist, die Kinder und ich. Und vor allem ich auch alleine, wenn die Kinder nicht da waren. Dann habe ich wirklich jeden Tag Nudeln gegessen. Und da habe ich dann irgendwann angefangen, auf dem Whiteboard irgendwie auch die Sachen zu sortieren, damit ich nichts vergesse, weil ich schon gemerkt habe, mein Kopf ist voll, ne? Da sind wahnsinnig viele Sachen drin. Aber ich muss auch sagen, das klingt jetzt total viel, ich habe mich nicht belastet gefühlt. Also es haben, oder halt jetzt nicht enorm, es haben ganz viele Leute mir gesagt, Marielle, pass auf dich auf und mach nicht zu viel und es ist auch okay, wenn du irgendwie jetzt Sachen liegen lässt und so, weil ich habe das Gefühl, dass ich das ab dem ersten Moment eigentlich gut machen konnte. Dass ich von Anfang an gesagt habe, okay, ich mache nur das, was dringend ist. Alles, was liegen bleiben kann, bleibt liegen. Und ich habe auch zum Beispiel die Putzfrau weiterhin kommen lassen. Weil ich gesagt habe, ja, natürlich bin ich da und könnte putzen, aber es ist einfach eine Erleichterung, wenn die kommt. Und ja, also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass mega krasser Druck auf mir lastet. Natürlich in manchen Momenten habe ich gedacht, oh Gott, wie soll das funktionieren? Und wann kommt Mike endlich wieder? Natürlich. Aber ich habe nicht abends im Bett gelegen und geheult oder ich habe auch nicht, weil viele auch gesagt haben, du sitzt da vor Instagram, machst ganz normal die Stories und so. Ich habe das nicht als Belastung empfunden, sondern tatsächlich hat es auch gut getan, irgendwie so die Normalität beizubehalten.
Ja, ist ja dann auch nochmal so ein Anker quasi genau. Für dich, ne?
Ja, und auch für die Kinder, gell? Also ich wollte einen ganz normalen Tagesablauf für die auch haben. Wir holen ab, dann gehen wir dich besuchen, dann Abendessen oder wenn die jetzt irgendwie, der Große hat irgendwie seinen Tanzen oder wenn irgendwie bestimmte Termine auch mit den Großeltern oder so. Ich habe versucht, Normalität einfach zu haben. Einen normalen Tagesablauf, wie wir ihn sonst auch haben.
Okay. Du hast gesagt, du hast noch ein paar mehr Fragen.
Naja, ich wollte gerne von dir wissen, weil ich glaube, dass das auch viele interessiert, was wir vielleicht anderen mitgeben würden, was wir, inwiefern wir nicht vorbereitet waren auf so eine Situation, was wir jetzt anders machen würden oder womit wir uns auch beschäftigen möchten in Zukunft, um besser vorbereitet zu sein, wenn andere Schicksalsschläge, welcher Art auch immer, uns nochmal treffen sollten.
Ja, können wir vielleicht mit den Sachen anfangen, die uns geholfen haben erstmal? Ich glaube, das ist jetzt etwas einfacher darzulegen. Und
ja, dann erzähl doch mal, was hat uns denn geholfen?
Ich glaube, was uns sehr geholfen hat uns beiden, ist, wie wir Elternschaft bisher gelebt haben, dass wir die gleichberechtigt aufgeteilt haben, also dass wir beide Bindungspersonen für unsere Kinder sind, aber beide auch ja, erwerbstätig sind und somit Verantwortung auf der finanziellen Ebene haben, weil, also für mich war eine ganz beruhigende Sache dann im Krankenhaus und auch in der Reha, ich weiß, die Kinder sind bei dir gut aufgehoben, ihr habt eure Routinen und ihr habt eure Art und Weise, wie ihr euren Alltag gestaltet und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ja das Einkommen quasi weiter laufen wird und du dich um die BeziehungsInvestoren kümmerst und selbst wenn du jetzt nicht, also selbst wenn wir jetzt nicht das Unternehmen hätten, dann hätte ich mir auch sicher fühlen können, dass du ja dann meinetwegen reduziert arbeiten würdest für den Zeitraum oder so, also dass da quasi weiterhin ein Familieneinkommen reinkommt und bei mir nicht dieser große Druck da ist, jetzt möglichst schnell aus dem Krankenhaus und aus der Situation wieder rauszugehen, um arbeiten zu gehen, um dann das Familieneinkommen aufrechtzuerhalten. Also das war schon für mich zumindest eine sehr entspannte Situation.
Das kann ich bestätigen. Ich hatte auch zu keinem Moment, war es so, dass ich da saß und mir dachte, scheiße, jetzt ist Mike ausgefallen als derjenige, der das Geld heimbringt. Also, weißt du, das habe ich zu keinem Moment, habe ich gedacht, oh Gott, hoffentlich wird er schnell wieder fit, damit er arbeiten kann. Das habe ich wirklich 0,0 gedacht. Sondern ich konnte das total annehmen und konnte einfach sagen, okay, Mike ist jetzt nicht da, ich mache das, was ich kann und wenn er wieder da ist, wird er wieder das machen, was er kann. So. Also, ja. Das war auch tatsächlich total erleichternd, dass ich wusste, es ist jetzt kein, natürlich habe ich mich geärgert, dass wir kein Krankengeld bekommen oder sowas, aber ich habe keine finanziellen Sorgen gehabt.
Ja, und ich glaube, das ist in so einer Situation viel, viel wert, als wenn da noch Druck drauf liegt und dann man zum Beispiel auch die wichtige Reha sausen lässt, weil man sagt, okay, ich muss jetzt aber möglichst schnell wieder zurück ins Unternehmen, um die finanzielle Belastung zu reduzieren. Und
ja, oder auch, dass ich wusste, wo alles ist, gell? Also ich wusste, wo ich deine Rentenversicherungsnummer finde.
Genau, dass das alles ordentlich in den Ordnern aufgelistet ist und ich meine, dann blättert man halt mal 10, 20 Seiten durch, aber schlussendlich weiß man, welchen Ordner man greifen muss. Und das hat natürlich auch etwas mit Gleichberechtigung zu tun, ne? Also dass beide wissen, wo diese Ordner stehen und dass beide wissen, in welchem Ordner schaue ich denn jetzt hier tatsächlich nach der Information nach. Das mag bei der einen Person, hat man das nach 2 Minuten, die andere Person hat das vielleicht nach 5 Minuten raus, aber das ist eine ganz wichtige Sache und das ist auch etwas, was uns jetzt hier wirklich geholfen hat, weil wenn ich jetzt aus dem Krankenhaus heraus hätte dich navigieren müssen, wo du die Information in irgendwelchen Papierstapeln oder in irgendwelchen Ablagesachen findest, in denen nur ich Einblick habe, dann, ne, das ist schon wieder Stress und das sorgt dann auch schon wieder für ein Stück weit Überforderung. Genau, dann ja, ein persönliches Learning, es hat sich unfassbar ausgezahlt, nicht zu rauchen, nichts, kein Alkohol zu trinken, kein Kaffee zu trinken, sich gesund zu ernähren und viel zu bewegen. Ja, mag jetzt vielleicht die eine oder andere Person ein bisschen blöd finden, aber mich hat es davor bewahrt, mit weitreichenderen Einschränkungen oder gar noch in einer tödlicheren Situation mich wieder zu befinden. Und deswegen ist das ein sehr gutes Learning und eine sehr gute Bestätigung dafür, dass dieser Lebensstil sich auch in solchen Krisensituationen wirklich auszahlt, weil das, was ich nämlich auch merke, und das ist auch das, was ich dann immer wieder bestätigt bekommen habe, mein Genesungsprozess ist sehr schnell und sehr gut und das ist auch darauf zurückzuführen, dass die Basis halt einfach vorhanden ist. So, und wer die Möglichkeit hat, danach zu leben, kann ich nur empfehlen.
Also vielleicht können wir jetzt die ein oder andere Person hier motivieren, aufzuhören zu rauchen oder sich gesünder zu ernähren oder mehr Sport zu machen. Oder weniger Alkohol zu trinken. Ich freue mich trotzdem, wenn ich ab und zu einen Cocktail trinken kann.
Genau, hast du noch etwas von dem, was wir bisher gemacht haben, was uns jetzt geholfen hat in der Situation?
Also, was natürlich geholfen hat, was man aber jetzt nicht vorher so planen konnte, war, die Familie in der Nähe zu haben. Also es wäre auch nochmal ganz anders gewesen, wenn wir jetzt in Hamburg gewohnt hätten oder im Ausland oder so.
Netzwerk zu haben.
Genau, dann, also das ist was, wo ich tatsächlich auch sagen würde, das ist vielleicht auch nochmal zurückzukommen auf dieses alleinerziehende Thema. dieses Dorf sich zu bauen, ja? Ob das jetzt die Eltern sind oder ob das Freunde sind oder Nachbarn oder keine Ahnung wer, aber das hat tatsächlich, das war jetzt keine bewusste, also jetzt nichts, was wo wir jetzt seit Jahren gesagt haben, wir bauen uns hier ein Netzwerk auf, wir wohnen neben den Eltern, falls mal was passiert.
Naja, doch. Aber, also wir haben uns schon sehr bewusst für unseren Wohnort zum Beispiel entschieden, weil wir gesagt haben, dass der genau zwischen den beiden Elternfamilien liegt.
Genau, aber nicht mit dem Hinblick auf, falls mal was Schlimmes passiert.
Nein, aber schon mit dem Hinblick drauf, man kann am Wochenende mal vielleicht eine Ruhe haben oder wenn wir Termine haben. Und natürlich, weil wir einfach sehr gerne auch bei unseren Familien sind. Damit haben wir das schon aufgebaut. Und ich glaube, das ist, also gerade wenn man nicht die Familie in der Nähe hat oder nicht ein gutes Verhältnis zu der Familie hat oder die Familie vielleicht auch schon gar nicht mehr da ist, ich glaube, dann ist es umso wichtiger, wirklich aktiv herzugehen und sich diese Strukturen aufzubauen. Weil egal in welcher Notsituation man sich jetzt gerade befindet, und auch wenn es jetzt keine Notsituation ist, sondern man vielleicht einfach mal mehr Zeit für sich selbst haben möchte, ist das einfach die Rettung schlechthin.
Ja, also das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen. Wer das noch nicht hat, sich da mal Gedanken drüber zu machen. Es gibt ja auch ganz viele so Plattformen, wo Leute vernetzt werden, ne? Sowas wie Leihomas und so weiter. Und da einfach in guten Zeiten sich ein Netzwerk und ja, das aufzubauen, dass man im Zweifel darauf zurückgreifen kann und natürlich auch in guten Zeiten einfach eine noch bessere Zeit hat.
Okay. Noch was? Ansonsten kommen wir mal zu den Dingen, die wir vielleicht hätten anders machen können.
Ja, lass uns mal zu den Dingen kommen.
Genau. Was wir ja immer wieder sagen, was wir aber selbst ein bisschen vor uns herschieben, weil es ja teilweise auch schon in unserem Ehevertrag geregelt ist, ist sowas wie eine Vorsorgevollmacht und Testament. So.
Ja. Haben wir immer noch nicht gemacht.
Genau. Das ist etwas, gerade in dem Moment, wo es sehr kritisch war und wo noch nicht so abzusehen ist, wie schlimm das Ganze jetzt wird, da war schon das Problem zu sagen, okay, wir haben unsere Testamentsvorstellungen zum Beispiel jetzt gerade auch mit Hinblick auf den Kindern einfach noch gar nicht umgesetzt. So, und das ist etwas, das werden wir jetzt auf jeden Fall nachholen. Da werden wir uns jetzt auf jeden Fall hinsetzen und das machen. Da können wir auch gerne hier im Podcast nochmal ausführlicher drüber reden, welche Gedanken wir uns dazu gemacht haben und für welche Varianten und was man da einfach so berücksichtigen muss.
Ja, und es waren auch kleinere Sachen, gell? Wir haben also zum Beispiel bei der Krankenversicherung, weiß ich genau, ich habe da angerufen und wollte Informationen haben dazu, wie das weitere Vorgehen ist. Eigentlich wollte ich mich nur mit dieses Haushaltshilfenthema erkundigen. Und dann habe ich eben deinen Fall geschildert und so und dann haben die zu mir gesagt, sie können mir nur allgemeine Informationen geben, sie können mir nichts persönlich zu deinem Fall geben, also sie können jetzt nicht in die Krankenakte gucken und quasi zum Beispiel schon mal sagen, okay, wie schlimm ist es denn, wie lange wird er wohl bleiben und so, weil ich keine Vollmacht hinterlegt habe. Und da habe ich gesagt, ja, wir sind doch verheiratet. Ich habe irgendwie gedacht, dann kriege ich Informationen gesundheitlicher Art.
Nein.
Aber nee, ist nicht so. Und also du musst tatsächlich zum Beispiel bei der Krankenversicherung, kannst du einfach eine Vollmacht hinterlegen, dass dann auch das bei allen Ärzten ersichtlich ist, zum Beispiel. Und das ist auch was, das müssen wir jetzt einfach machen, gell? Ich meine, ist eine Kleinigkeit, aber ja, da habe ich gar nicht dran gedacht.
Und das ist auch etwas, was wir gar nicht, genau, was wir auch gar nicht wussten. Also wir haben gedacht, mit der Vorsorgevollmacht wäre das Ganze abgefrühstückt. Und da ist es ja seit Januar diesen Jahres ja auch so, dass dadurch, wenn wir verheiratet sind, du vom Krankenhaus ja tatsächlich auch als meine Entscheiderin wahrgenommen wirst.
Genau, aber
ne?
Nicht von der Versicherung.
Genau, aber nicht von der Versicherung. So, und das ist etwas, was wir tatsächlich nicht wussten und was wir jetzt dazugelernt haben und jetzt natürlich auch direkt ändern werden, weil wir ja schon immer mal wieder Situationen haben, wo wir füreinander bei der Versicherung anrufen und wo wir Sachen abklären. Aber bisher waren es halt immer so Kleinigkeiten oder dann allgemeiner Informationsnatur. Und jetzt war das erste Mal so, dass Marielle eigentlich tatsächliche Auskunft gebraucht hätte. Und das an der Stelle nicht gegeben werden konnte.
Ja, beziehungsweise es war dann da in Ordnung, weil die allgemeinen Informationen, wie es quasi allgemein in solchen Fällen ist, haben gereicht. Aber es wäre halt kritisch geworden, wenn du zum Beispiel nicht ansprechbar gewesen wärst. Ja, also ja, so konnte ich ja dann auch alles mit dir klären. Aber wenn du nicht ansprechbar gewesen wärst, dann hätte ich vielleicht noch viel mehr Informationen von der Krankenversicherung auch haben wollen. Ne? Und das hätte ich dann halt nicht bekommen. Beziehungsweise es wäre anstrengender gewesen. Das alles erstmal.
Gibt es denn eine Vorlage? Dann würde ich sagen, suchen wir die mal raus und packen die einfach in die Shownotes rein. ich weiß es nicht mehr. Hast du noch etwas, was du jetzt gelernt hast, wo du sagen würdest, das würdest du als Prävention noch mit dazu nehmen?
Nee, das nicht. Aber ich habe schon Dinge, wo ich sage, da müssen wir uns in der Zukunft einfach nochmal Gedanken drüber machen, über Dinge, über die wir noch gar nicht uns bislang Gedanken gemacht haben in der Ausführlichkeit. Also tatsächlich nochmal mittel- und langfristiger über unsere Erwerbssituation nachzudenken und die Versicherungssituation. Also wir sind ja im Moment noch in der Elternzeit und wir haben irgendwie die ganze Zeit gesagt, naja, wenn wir dann nächstes Jahr im Sommer, dann entscheiden wir, wie wir weitermachen, ne? Ob wir hauptsächlich Business machen, ob wir zurückgehen in unsere angestellten Jobs in Teilen oder so. Aber wir haben diese Entscheidung irgendwie auf in 3 Jahren geschoben. Und durch diese ganze Sache jetzt habe ich schon das Gefühl, dass ich da früher drüber nachdenken möchte und dass wir eigentlich jetzt damit anfangen müssen. Gerade auch zum Beispiel mit dieser Maßnahme, mit dem nach 2 Jahren zahlt nicht mehr die Rentenversicherung. Das ist einfach was, was ich nicht wusste. Und was natürlich maßgeblich davon beeinflusst wird, ne? Und auch, also ich meine, du nimmst jetzt da Medikamente und du bist jetzt erstmal einfach noch viel bei Ärzten und so, wo ich mir halt auch denke, okay, ich möchte, dass du die bestmögliche Versorgung bekommst und dass du wieder so gesund wirst wie möglich, aber hat da vielleicht unsere berufliche Entscheidung, hat die da auch einen Einfluss drauf, ja? Wie wir uns entscheiden, wie du dich regenerieren kannst, wie du bestmöglich versorgt wirst und so weiter und so fort. Also das, da mache ich mir schon andere Gedanken, als ich es mir vorher gemacht habe. Vorher habe ich irgendwie darüber so gedacht, naja, da machen wir uns dann nächstes Jahr so mal kurz ein Gespräch drüber und dann entscheiden wir. Ich glaube, dieses Gespräch wird jetzt nicht so kurz und ich mache mir mehr Gedanken. Ja? Und ich sehe auch wieder mehr Optionen. Also vorher habe ich gedacht, wir haben entweder die Option, ins Angestelltenverhältnis zu gehen oder wir machen unser Business. Ich habe jetzt irgendwie so das Gefühl, es gibt irgendwie eigentlich noch 10 andere Optionen an Wegen. Und das ist schön, aber das ist auch, lässt meinen Kopf schon ein bisschen voll sein. Bin froh, wenn wir dann so nach und nach darüber reden.
Und gibt's jetzt etwas, wo du sagen würdest, aufgrund dieser Erfahrungen, würdest du etwas anders machen in deinem Leben?
Nein. Da stimme ich dir genauso zu, wie du das vorhin auch gesagt hast. Ich finde, wir machen sehr viel richtig in den letzten Jahren und ich bin sehr glücklich, wie wir uns aufteilen, was wir alles machen und dass wir halt auch nicht so extrem aufschieben. Natürlich machen wir jetzt nicht alles sofort so, wie wir uns das wünschen.
Deine Weltreise ist leider jetzt immer noch in weitere Ferne gerückt, ja.
Genau, aber weißt du, ich finde, es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, boah, zum Beispiel das mit der Elternzeit, ja. Wir sagen halt nicht, ja, das machen wir dann, wenn wir in Rente sind, sondern wir machen die Dinge, wenn wir sie machen wollen. Unsere längeren Reisen jedes Jahr, die Zeit mit den Kindern, Ausflüge und so. Also ja, ich finde, das machen wir und auch Zeit miteinander zu verbringen, das tun wir alles. Oder wenn wir jetzt irgendwie sagen, beruflich wollen wir das oder das machen, dann versuchen wir uns einfach, die Dinge zu ermöglichen. Und das haben wir die ganze Zeit schon gemacht. Das hoffe ich, dass wir weiter beibehalten. Und da habe ich keinerlei Regrets in irgendeiner Form.
Ja, und also da kann ich auch wirklich jeder nur empfehlen, da mal für sich selbst reinzuhorchen, was denn diese Sachen sind, die man machen möchte und die einen glücklich machen und worüber man vielleicht schon die ganze Zeit nachdenkt. Weil also in dieser lebensbedrohlichen Situation in dem Moment zu sein, nichts hat mir die Angst mehr genommen und nichts war für mich beruhigender, als zu wissen, dass ich bis zu dem Zeitpunkt alles getan habe, was ich hätte tun können.
Ja, und ich will das noch bestärken. Ich habe auch da über die Kinder viel nachgedacht, gell? Und ich meine, ich habe in keinem Moment, habe ich es als lebensbedrohlich empfunden, tatsächlich. Wahrscheinlich, weil ich es am Anfang nicht so ernst genommen habe und dann später halt schon klar war, dass es nicht lebensbedrohlich ist. Aber ich habe mir in den Tagen rund um die Herz-OP, da habe ich mir schon einige Gedanken gemacht und dann war ich ja auch schon einige Wochen alleine und wusste, ich will auf keinen Fall alleine sein. Und da habe ich mir schon auch für die Kinder gedacht, das sollte irgendwas passieren und sollte ich doch aus irgendwelchen Gründen alleine mit ihnen sein, weiß ich einfach, die Kinder haben das Maximum von dir mitgenommen. Die haben so viel Zeit mit dir gehabt, die haben mit uns beiden das bekommen, alles, was wir ihnen hätten geben können in den Jahren. Und das hat mich auch sehr zufrieden tatsächlich gemacht. Ja, wo ich wieder sagen würde, da würde ich nichts anders machen. Und das sehe ich auch für die nächsten Jahre. Ja, keine Ahnung, wie viele es werden. Vielleicht falle ich nächstes Jahr tot um. Oder vielleicht leben wir beide, bis wir 120 sind.
Man 130 weiß, bitte.
Ach so, 130. Da hat sich nichts geändert an dem Ziel.
Nee, nee.
Ja, also, weißt du, wir wissen es nicht. Und ich kenne das ja selbst aus der eigenen Familie, weil mein Papa gestorben ist, als ich noch unter 18 war. Und ich fühle mich einfach gut, dass ich sage, okay, die Zeit mit den Kindern, sie kriegen all das, was möglich ist. Und ich weiß, sollte es irgendwie zu früh vorbei sein mit einem von uns oder mit uns beiden oder warum auch immer, dass sie, ja, dass sie, glaube ich, eine gute Basis haben, sich gut an uns zu erinnern und gute, ja, eine gute Basis von uns mitbekommen.
Genau, du meinst mit, sie kriegen alles von uns, meinst du auf emotionaler Ebene, ne? Nicht materialistischer Ebene.
Das so überhaupt.
Da gäbe es dann morgens, mittags, abends Eis und Gummibärchen und Schokolade, Schoko. Das ist nicht der Fall, aber auf emotionaler Ebene sind wir die ganze Zeit für sie da, wenn sie das möchten oder haben ihren Freiraum, aber die Bindung ist schon sehr stark, ja.
Genau, und da habe ich auch keinen. Da denke ich überhaupt nicht, boah, das hätten wir irgendwie anders machen sollen. Oder wenn ich wüsste, ich falle morgen tot um, dann würde ich mehr Zeit mit ihnen verbringen oder so. Nee,
genau, das ist auch so. Das ist auch so der Fall. Ja,
dann würde ich sie trotzdem in den Kindergarten schicken, weißt du?
Ja. Und vielleicht ist das aus der, vielleicht ist das aus der gesamten Sache, ja, das wertvollste Learning und vielleicht auch etwas, was dich zum Nachdenken anregt und vielleicht etwas, was du als Motivation nehmen kannst, um etwas zu ändern, wo du schon die ganze Zeit sagst, oh, das will ich auf jeden Fall ändern, das will ich eigentlich anders machen. Vielleicht hilft dir das. Und ansonsten freue ich mich einfach, wenn dir diese Podcast-Folge in anderer Hinsicht irgendwie geholfen hat, dich irgendwie unterstützt hat, dir einen Gedankenanstoß gegeben hat. Und ja, du kannst es uns gerne wissen lassen, du kannst uns gerne Nachricht schicken an info@beziehungs-imstorn.de oder auf Instagram kannst du uns auch eine Nachricht schicken.
Genau, und ich freue mich einfach, dass wir hier zusammen sitzen können, Podcast-Folgen aufnehmen können und hoffe, es folgen noch sehr viele.
Dass du diesen Podcast nicht alleine hättest aufnehmen müssen.
Oh ja, oh mein Gott, das wäre eine Katastrophe geworden. Von daher, vor allem, weil ich es nicht schneiden kann. Also, von daher, darauf freue ich mich sehr, ich freue mich auf alles, was kommt und ich glaube, ab nächster Woche geht es dann hier wieder gewohnt weiter mit Finanzen und Familienthemen und Elternzeit. Wir haben noch einiges in petto, ne?
So sieht's aus. Ja, dann euch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder hier im Beziehungsinvestoren-Podcast.